die Männer, mit denen zu arbeiten ich gezwungen bin«, ging es Seraten mit einem innerlichen Seufzen durch den Kopf. Ihr Don war wenigstens geschäftstüchtig und nüchtern gewesen.
»Ach, Seraten«, sagte Tellri lächelnd. »Willkommen!«
»Euer Majestät«, sagte Seraten, der sich seine Abscheu nicht anmerken ließ. »Ich hatte gehofft, wir könnten uns unter vier Augen unterhalten.« Tellri seufzte.
»Na schön«, sagte er
und gab seinen Bediensteten einen Wink, sich zurückzuziehen. Sie gingen und schlossen die Türen hinter sich.
»Also«, meinte Tellri, »warum seid ihr hier? Wollt ihr wissen, welche Zollgebühren für eure Kaufleute anfallen, wenn sie ihre Waren auf dem Arelona-Markt verkaufen wollen?«
Hyraten runzelte die Stirn. »Ich habe wichtigere Angelegenheiten zu bedenken, Euer Majestät, ihr übrigens auch. Ich bin wegen eures Treueversprechens hier.«
»Treueversprechen, Hyraten?« fragte Tellri träge. »Ich habe nichts versprochen.«
Und so fing das Spielchen an. »Ihr müsst zum deretischen Glauben übertreten«, sagte Hyraten. »So lautet unsere Abmachung.«
»Ich habe keiner derartigen Abmachung zugestimmt, Hyraten«, sagte Tellri. »Ihr habt mir Gelder angeboten. Ich habe sie angenommen. Für eure Unterstützung bin ich euch dankbar, ganz wie ich es euch gesagt habe.«
»Ich werde nicht mit euch feilschen, Kaufmann«, sagte Hyraten, der sich fragte, wie viel Geld Tellri von ihm verlangen würde, um sich doch wieder an ihre Abmachung zu erinnern. »Ich bin kein Speichellecker, der sich ködern lässt. Wenn ihr nicht tut, was Yadet von euch verlangt, dann werde ich eben einen anderen finden. Vergesst nicht, was mit eurem Vorgänger geschehen ist.«
Tellri schnaubte verächtlich. »Nehmt nicht den Ruhm für etwas in Anspruch, womit ihr nichts zu schaffen hattet, Priester. Iadons Sturz geht, wenn ich mich nicht irre, auf das Konto der theoischen Prinzessin. Ihr war zu dem Zeitpunkt in Elantris. Wenn Fjorden allerdings einen deretischen Herrscher auf dem Thron von Arelon haben möchte, ließe sich das wahrscheinlich arrangieren. Es hat nur seinen Preis.«
»Na endlich«, dachte Hyraten. Er biss die Zähne zusammen, tat verärgert und wartete einen Augenblick. Dann stieß er einen Seufzen aus.
»Also gut. Wie viel?«
»Allerdings«, unterbrach Tellri ihn, »ist es kein Preis, den ihr bezahlen könnt.« Hyraten erstarrte.
»Wie bitte?« »Ja«, sagte Tellri, »mein Preis muss von jemandem entrichtet werden, der über ein wenig mehr Autorität verfügt, als ihr das tut. Ich habe mir nämlich sagen lassen, dass deretische Priester niemanden in ihren eigenen Rang in der Kirchenhierarchie berufen können.«
In Hyraten stieg eises Kälte auf, als er die Teile von Tellris Aussage zu einem Ganzen zusammensetzte.
»Damit kann es euch unmöglich ernst sein«, flüsterte er.
»Ich bin besser im Bilde, als ihr vielleicht annehmt, Hyraten«, sagte Tellri.
»Ihr haltet mich für einen Narren, der nichts über die Bräuche im Osten weiß? Könige verbeugen sich vor Giornen. Welche Macht verbleibt mir noch, wenn ich zulasse, dass ihr mich zu nichts weiter als einem deretischen Sklaven macht? Nein, das ist mir nicht gut genug. Ich habe nicht vor, mich jedes Mal zu verbeugen, wenn einer eurer Priester zu Besuch kommt. Ich werde zu eurer Religion übertreten, aber nur, wenn man mir zusagt, dass mein kirchlicher Rang meinem weltlichen entspricht. Nicht nur König Tellri, sondern Guillaume Tellri.«
Hyraten schüttelte verblüfft den Kopf. Wie leichtfertig dieser Mann behauptete, sich in den Bräuchen des Ostens auszukennen. Dabei wusste jedes fjordellische Kind, dass sein Vorschlag lächerlich war und gegen jegliche Kirchendoktrin verstieß.
»Milord Tellri«, sagte er belustigt, »ihr habt keine Ahnung. Ich sagte bereits, Hyraten«, unterbrach Tellri ihn, »dass ihr nichts für mich tun könnt. Ich habe es auf mich genommen, mit einer höheren Macht zu verhandeln.«
Hyratens Anspannung kehrte zurück. Was sagt ihr da?
Der Wirn, erklärte Telri ihm mit einem breiten Grinsen. Ich habe ihm vor ein paar Tagen einen Boten geschickt, der ihn von meiner Forderung unterrichten soll. Wie ihr seht, Hyrathen, seid ihr nicht länger notwendig. Ihr dürft euch zurückziehen.
Hyrathen stand wie gelähmt da. Der Mann hatte einen Brief an den Wirn persönlich geschickt. Telri war mit Forderungen an den Regenten aller Schöpfung herangetreten.
Ihr seid ein sehr, sehr törichter Mann, flüsterte Hyrathen, dem mit einem Mal das Ausmaß seiner Probleme aufging. Sollte der Wirn jene Botschaft erhalten?
Geht! Wiederholte Telri und zeigte auf die Tür. Leicht benommen tat Hyrathen wie geheißen. Zuerst hielt sich Raoden von der Bibliothek fern, weil der Raum ihn an sie erinnerte. Dann wurde er magisch von der Bibliothek angezogen, eben weil der Raum ihn an sie erinnerte. Statt über seinen Verlust nachzugrübeln, konzentrierte Raoden sich auf die Verbindung, die Sarene geknüpft hatte. Er betrachtete ein Aeon nach dem anderen und ihm fielen landschaftliche Merkmale in ihrer Gestalt auf. Das Aeon Eno, das Zeichen für Wasser, beinhaltete eine Schlangenlinie, die mit den Windungen des Flusses Aredel übereinstimmte. Das Zeichen für Wald, das Aeon Dii, bestand zum Teil aus mehreren Kreisen, die die südlichen Wälder darstellten. Die Aeonen waren Karten des Landes, jeder einzelne eine etwas andere Version des gleichen allgemeinen Bildes. Jedes Aeon bestand aus den gleichen drei Grundlinien, der Küstenlinie, der Gebirgslinie und dem Punkt für den See Alonoe. Viele hatten unten eine Linie, die den Fluss Kalomo darstellte, der Arelon von Duladel trennte. Manche der Merkmale stellten ihn jedoch vor ein Rätsel. Warum hatte das Aeon Mea, das Zeichen für Nachdenklichkeit, ein X, das sich irgendwo in der Mitte der Grafschaft Eon kreuzte? Warum wies das Aeon Rii zwei Dutzend anscheinend völlig willkürlicher Punkte auf? Die Antworten befanden sich vielleicht in einem der dicken Bücher in der Bibliothek, doch bisher hatte er keinerlei Erklärungen gefunden. Das Dor griff ihn jetzt mindestens zweimal am Tag an. Jeder Kampf wirkte, als sei er der letzte, und jedes Mal schien Raoden ein wenig schwächer daraus hervorzugehen, als sei seine Energie ein Brunnen, dessen Wasserspiegel im Laufe jeder Auseinandersetzung ein Stückchen sank. Die Frage lautete nicht, ob er zugrunde ginge oder nicht, sondern ob er dem Geheimnis auf die Spur käme, bevor er zugrunde ging. Raoden schlug frustriert gegen die Landkarte. Seit Sarene fort war, waren 5 Tage vergangen, und er konnte die Antwort noch immer nicht finden. Allmählich hatte ihn das Gefühl beschlichen, dass er ewig so weitermachen würde, dem Geheimnis des Aeon Dor quälerisch nahe, doch niemals in der Lage, es ganz zu lüften. Die große Landkarte, die jetzt in der Nähe seines Schreibtisches an der Wand hing, raschelte, als er sie glatt strich, um die Linien darauf betrachten zu können. Die Kanten der alten Karte waren abgenutzt und die Tinte wurde schon ganz blass. Die Karte hatte Elantris Ruhmeszeiten und den Fall der Stadt erlebt. Wie Raoden sich wünschte, sie könnte sprechen und ihm die Geheimnisse einflüstern, von denen sie wusste. Er schüttelte den Kopf und ließ sich in Sarenes Sessel nieder, wobei er mit dem Fuß versehentlich einen ihrer Bücherstapel umstieß. Seufzend lehnte er sich in dem Sessel zurück und fing zu zeichnen an. Vielleicht würden die Aeonen ihm Trost spenden. In letzter Zeit wandte er eine neue, fortgeschrittene Aeon-Dor-Technik an. Laut den Büchern waren Aeonen wirkungsvoller, wenn man nicht nur die Länge und Krümmung der einzelnen Linien beachtete, sondern auch deren Breite. Zwar funktionierten sie auch dann, wenn die Linien alle gleich breit waren, aber wenn man an den richtigen Stellen schmaler oder breiter zeichnete, wurde die Wirkung zielsicherer und stärker. Folglich übte Raoden, wie es die Anleitung vorschrieb, und benutzte den kleinen Finger für schmale Linien und den Daumen, um breitere Linien zu malen. Er konnte auch Werkzeuge verwenden, wie zum Beispiel einen Stock oder eine Feder. Es war üblich, die Finger zu benutzen, Aber die letztendliche Gestalt der Aonen war viel wichtiger als die jeweiligen Zeichenutensilien. Immerhin hatten die Elantria Aondor benutzt, um bleibende Zeichen in Fels oder Stein zu meißeln und hatten sie sogar aus Draht, Holzstücken und vielen anderen Materialien angefertigt. Anscheinend war es schwierig, Aondor-Zeichen aus physischen Objekten zu erschaffen, aber die Aonen verfügten dennoch über die gleiche Wirkung, egal ob sie in die Luft gezeichnet oder aus Stahl geformt worden waren. Seine Übungen waren vergebens. Es war gleichgültig, wie gut er im Zeichnen von Aonen war, denn keines der Zeichen entfaltete seine Wirkung. Mit Hilfe seiner Fingernägel zeichnete er Linien, die so dünn waren, dass man sie fast nicht sehen konnte. Andere zeichnete er mit drei Fingern nebeneinander, genau wie es in seinen Büchern empfohlen wurde. Und es war sinnlos. All sein Auswendiglernen, all seine Arbeit. Warum hatte er sich überhaupt die Mühe gemacht? Im Korridor waren Schritte zu hören. Maresches neueste fortschrittliche Erfindung bestand in Schuhen mit dicker, nagelbeschlagener Ledersohle. Raoden beobachtete durch sein durchsichtiges Aon hindurch, wie sich die Tür öffnete und Galadon hereinkam.